Vereinshütte manchmal hier vorne stehen darf. Und nicht nur aus diesem Grund, aber auch deshalb möchte ich jetzt nochmal mit uns beten. Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass wir diese Zeit zusammen verbringen dürfen, dass wir am Sonntag einen Tag haben, wo wir frei haben und wo wir uns unter dein Wort versammeln dürfen, wo wir lernen dürfen, wie du bist, wie wir sind und ja, wo wir einfach auftanken dürfen, auch für die nächste Woche. Wir möchten dich bitten für diese Zeit, dass du Kraft und Weisheit gibst zum Reden, aber auch zum Zuhören, dass du uns die Dinge zeigst, die du in unserem Leben vielleicht anders haben möchtest und uns mehr ermutigst, auf dich zu vertrauen und mit dir zu leben. Segne diese Zeit, Herr. Amen.
Amen.
Kommt er? Kannst du eine Folie weitermachen, Robert? Will er gerade nicht, ne? Okay. Wir haben in der Jugend immer mal wieder so sammeln wir als Jugendmitarbeiter, was wir so für Themen gerne behandeln wollen. Und eins der Themen, die wir auch in der Jugend vor einiger Zeit mal gemacht haben, war das Thema Selbstverwirklichung. War ein Thema, was mich irgendwie schon eine ganze Weile umgewegt hat, weil es irgendwie etwas ist, was auch in der Gesellschaft irgendwie einen großen Stellenwert hat, was die Leute bewegt, wo auch immer wieder, ich würde sagen, sehr gepusht wird. Auch in Filmen findet man das irgendwie immer wieder. Genau, und irgendwie in letzter Zeit habe ich gedacht, dass es ein Thema wäre, was auch gut wäre, wenn man das vielleicht mal von hier vorne macht. Ich habe, ja, wenn ich das Wort für mich so gehört habe, ich irgendwie ein bisschen ein komisches Bauchgefühl gehabt, aber mir fiel es irgendwie schwer, das für mich so richtig zu bewerten und möchte euch einfach ein bisschen damit hineinnehmen, was das eigentlich ist und möchte euch auch irgendwie zeigen, ja, was das mit uns als Christen zu tun hat, ob das was ist, was wir so eins zu eins in unser Leben übertragen können oder ob das vielleicht totaler Unsinn ist. Ja, dieser Begriff wird halt ziemlich oft gebraucht. Die Medien sprechen sehr häufig davon und ich habe mal ein kleines Video mitgebracht. Aber er will, glaube ich, noch nicht, also du musst jetzt. Kannst du einmal die Musik anmachen?
Du kannst alles schaffen,
du kannst alles sein.
Du kannst hoch hinaus, wirklich niemand sagt dir nein.
Keiner kann dich stoppen.
Lauf und hol dir Gold, brich alle Rekorde, das hast du immer gewollt. Mach's für deine Freunde, mach's für deinen Stolz. Zu verlieren hast du nichts und dein Sieg ist wundervoll. Mach's für die Gemeinschaft, mach es für dich selbst. Glaub daran, dass du es kannst
und erfülle dir deinen Traum. Und die Welt, sie wird auf dich schauen. Erfülle dir jetzt deinen ganz eigenen Traum.
Sei Künstler, sei Vorbild, sei Lehrer, sei Forscher. Hey, hey! Sei Tänzer, sei Freundin, sei Sportler, sei Champion.
Für jedes Mädchen, das an sich glaubt, gibt es eine Prinzessin, die beweist, dass alles möglich ist. Glaube an dich, Prinzessin.
Ja, im Film ist immer alles so einfach und bei den ganzen Disney-Märchen ist das auch häufig so. Also zumindest war das immer so mein Empfinden, wenn man dieses Film geguckt hat. Glaub an dich selbst, glaub an das, was du kannst, was du hast und setz das irgendwie ein und dann wird dein Leben wunderbar und am Ende gibt es das große Happy End. Und im Grunde genommen ist es ja das, was Selbstverwirklichung meint. Genau. Also ich habe jetzt mal so zwei einfache Definitionen rausgekramt, die man so im Internet findet. Der Duden sagt dazu Entfaltung der eigenen Persönlichkeit durch das Realisieren von Möglichkeiten, die in jemandem selbst angelegt sind. Also, diese These sagt, du hast Gaben, du hast Fähigkeiten, du hast Möglichkeiten. Nutze die und dann wird dein Leben toll. Und entfalte deine Persönlichkeit. Und Wikipedia drückt das noch, finde ich, auch ganz interessant und lustig aus. Selbstverwirklichung bedeutet in der Alltagssprache die möglichst weitgehende Realisierung der eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche. Mit dem übergeordneten Ziel, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Das sagt Oscar Wilde. So wie damit verbunden.
So bist du besser.
Okay. So wie damit verbunden die möglichst umfassende Ausschöpfung der individuellen gegebenen Möglichkeiten und Begabung. Also es geht darum, deine eigenen Ziele zu verwirklichen. Und was du benutzt, sind deine Möglichkeiten, sind deine Begabung und du entfaltest so richtig dein Wesen sozusagen. Das ist das, was diese Lebensphilosophie, würde ich sagen, ausdrücken möchte. Und für uns als Christen stellt sich natürlich auch irgendwie die Frage, wie gehen wir damit um? Zum einen mit diesem, die eigenen Wünsche und Sehnsüchte und Ziele, das klingt für uns vielleicht auch manchmal noch so ein bisschen, na, eigentlich sagt die Bibel irgendwie ein bisschen was anderes vielleicht. Aber irgendwie ist es ja auch gut, wenn man so seine Gaben entdeckt und wenn man die in die Gemeinde einbringt und genau. Aber wie macht man das nur eigentlich? Wie will Gott das? Wir haben uns das als Jugend auch mal gefragt und ich habe mal so ganz am Anfang, bevor ich das Thema überhaupt auf den Tisch gebracht habe, so gefragt, wie denn die Meinung so allgemein dazu ist. Und ich würde jetzt so zusammenfassend sagen, das war so halbe-halbe, also so ein bisschen positiv, ein bisschen negativ. So war der Grundtenor, würde ich sagen. Weshalb ich das auch irgendwie wichtig fand, dieses Thema nochmal zu sagen oder zu machen. Und vielleicht kannst du diese Einschätzung für dich ganz zum Anfang ja auch einfach mal machen. Klappt's? Oder zu weit? Weiß ich nicht. Vielleicht jetzt. Genau. Also, dass du für dich einfach mal so überlegst, wenn du so ein Barometer anlegst oder Thermometer, je nachdem, denkst du eher, das ist so schlecht, das ist eher gut? Verbindest du damit positive Sachen oder sagst du eher, du hast irgendwie so Bauchschmerzen damit? Den Satz, den habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen. Ich möchte euch kurz noch die Situation zu dem zur nachfolgenden Folie erklären. Jesus ist ein Volksheld. Jesus ist jemand zu seiner Zeit gewesen, der unglaublich bekannt war. Die Leute sind zu ihm gelaufen, sie wollten Wunder sehen und sie haben sie erlebt. Kranke wurden geheilt, Lahme konnten gehen, Blinde konnten sehen. Und es hat die Leute unglaublich angezogen. Und Jesus hatte Jünger. Das waren Menschen, die bereit waren, mit Jesus die Gegend zu laufen und ihm zu dienen, ihm zu helfen. Auch ganz praktisch, aber auch die, das, was Jesus gesagt hat, auch den Menschen weitergegeben haben. Und diese Jünger hatten so richtig einen Traum, eine Vision, eine Vorstellung. Sie sahen in Jesus den neuen König. Das war ihr Traum. Jesus mit diesen Begabungen, mit diesen Fähigkeiten, die unglaublich waren, die kein Mensch zu seiner Zeit jemals gesehen hatte. Das war unglaublich. Und die Jünger wollten Jesus als König sehen. Und dann kommt es zu einer Situation, wo Jesus irgendwie was komplett anderes sagt, als die Jünger sich eigentlich vorstellen. Er sagt ihnen nämlich, dass er unglaublich viel leiden wird und dass er sterben muss. Und Petrus sagt dann, er tadelt ihn dann dafür, dass er sowas sagt, weil das geht ja gar nicht. Also wenn du solche Fähigkeiten hast, dann musst du die doch einsetzen, dann musst du die doch entfalten. Und Jesus sagt dann einen sehr, sehr, ich würde sagen, brutalen Satz. Er sagt zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Er bezeichnet seinen Jünger als Satan. Und dann sagt Jesus weiter, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und dann erklärt er nachfolgend sozusagen auch der Volksmenge dieses Thema Nachfolge. Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein oder Jesus nachzufolgen? Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Was bedeutet das, sich selbst verleugnen? Man könnte dieses Wort, was da steht, auch übersetzen mit in selbstloser Weise handeln oder sich selbst vergessen oder auch seine eigenen Interessen hinten anstellen. Ihr habt vorhin, oder hielt man es noch so ein bisschen, zwei Bilder gesehen. Das eine war ein junger Kerl, das hat man vielleicht nicht ganz gut erkannt, aber der hat sich die Krone selber aufgesetzt. Also es war nicht, dass er gekrönt wurde, sondern er hat das Ding halt so, sich war kurz davor, sich das Ding so auf den Schädel zu setzen. Das ist irgendwie eine Statue oder so. Das ist das, was ja, wir oft machen. Wir verfolgen unsere Ziele, unsere Interessen, wir krönen uns selbst zu unserem König. Wir sind unser eigener Herr. Und Jesus sagt an dieser Stelle, dass wir unsere Interessen hinten anstellen müssen. Dass es darum geht, eigentlich sich selbst zu vergessen. Sich selber nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen. Und das zweite Bild, was ihr jetzt auch noch so ein bisschen im Hintergrund seht, ist ein Seil. Das soll nicht bedeuten, dass wir gekettet sind, sondern dass wir uns führen lassen können. Dass wir uns an einen Fixpunkt festhalten. Und das zweite, was Jesus sagt, wir sollen uns nicht nur selbst verleugnen, sondern wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Was bedeutet das? Nun, als Jesus das gemacht hat, als Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat, ist er auf Golgatha gegangen, um zu sterben. Das bedeutet das. Sein Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet, bereit zu sein, zu sterben. Also ohne ist es ein noch viel stärkerer Ausdruck von sich selbst verleugnen. Sogar so weit zu gehen, dass man sagt, mich selber gibt es gar nicht mehr. Also als Fazit könnte man schon, muss man eigentlich sagen, dass das Grundprinzip von Selbstverwirklichung, dem Konzept, dem biblischen Konzept von Nachfolge, gänzlich und konträr entgegensteht. Das sind zwei Konzepte, die sich nicht so wirklich vereinigen lassen. Und Jesus nennt hier auch Konsequenzen. Also wer sein eigenes Leben erretten will, also wer sich selbst verwirklichen will, wer seine eigenen Ziele durchsetzen will, der wird es verlieren. Aber wer bereit sein wird, sein Leben zu verlieren, der wird es erretten, steht da. Das ist eine richtig krasse Aussage. Und uns Menschen tut das weh. Es fällt uns schwer, Dinge abzugeben. Wir wollen kontrollieren. Wir wollen unser eigener Herr sein. Ich möchte im Folgenden versuchen, zwei verschiedene Fragen zu beantworten. Das erste, wie kommt es, dass das so verschieden ist? Also wie kommt es, dass Selbstverwirklichung und Nachfolge Jesu so zwei verschiedene Dinge sind? Worin hat das seinen Ursprung? Und das zweite, wie kann ein Weg der Selbstverleugnung zum Leben führen? Also wie kann ein Weg, wo man sagt, man stirbt, dazu führen, dass man tatsächlich lebt? Zur ersten Frage, warum dieser große Unterschied? Ich glaube, dass es daran liegt, dass die Basis nicht stimmt. Weil wir sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer wir sind und wer Gott ist. In 1. Mose 6, Vers 5 beschreibt Gott, was er sieht, was er gesehen hat, als er den Menschen vor Augen hatte. Da steht, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Wir Menschen, und das ist ziemlich normal eigentlich, haben meistens eine ziemlich hohe Meinung von uns. Und wir glauben, dass wir gute Menschen sind, und ich glaube auch, dass Wenn mich jetzt jemand auf Arbeit beschreiben würde, würde er vermutlich auch sagen, dass ich ein ganz netter Mensch bin. Und das ist auch so das netteste, also das häufigste Kompliment, dass wir eigentlich ganz nett sind. Klar gibt es mal ein paar Leute, die sind ein bisschen blöd und so, aber grundsätzlich sind wir Menschen schon ganz okay. Gottes Sicht auf uns ist anders. Gott hat uns geschaffen mit einem Ziel und dieses Ziel haben wir verfehlt. Und was in uns drin steckt, ist, dass alles Gebilde der Gedanken unseres Herzens böse ist. Unsere Gesellschaft sagt uns, entfalte deine Persönlichkeit, deine Talente, deine Gaben, lebe deinen Traum, dann wirst du glücklich. Und die Bibel sagt aber, dein Herz will das Böse. Also wenn du dich selbst entfaltest, wenn ich mich selbst entfalte, dann kommt dabei nichts Gutes raus. Die Bibel sagt, lass das sterben. Dann bekommst du wahres Leben. Ich will ganz ehrlich sein, ich bin nicht immer gerne ich. Und ich hätte große Angst davor, meine Persönlichkeit zu entfalten. Gott hat mir immer mal wieder gezeigt, zu was ich eigentlich fähig bin. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, wo ihr auch jetzt heute noch sagen würdet, dass ihr euch zutiefst dafür schämt. Aber da, an diesen Stellen zeigt uns Gott, was in uns steckt. Es ist scheußlich in mir drin. Egal, wie nett ich manchmal bin. Und wie viel Gutes ich vielleicht tue. Und mein persönliches Anliegen ist wirklich, dass das stirbt. Dass ich mich persönlich nicht selbst entfalte, sondern dass das, was mich ausmacht, mein Stolz, meine Arroganz, manchmal meine Selbstsucht, mein Wunsch nach Anerkennung, dass das irgendwo stirbt, dass es mich nicht dazu verleitet, zornig zu werden oder ausfällig oder gemein oder egoistisch. Wir müssen uns Menschen davon verabschieden, dass wir versuchen wollen, Gott zu imponieren. Und wir haben eigentlich auch nichts, womit wir vor Gott angeben können, weil wir alles, was wir von ihm haben. Für Gott sind wir auch nichts besonders wert. Also Gott braucht uns eigentlich gar nicht. Es ist nicht so, dass Gott es jetzt unbedingt braucht, dass wir Menschen leben. Eigentlich ist es genau andersrum. Wir bereiten Gott eigentlich jede Menge Probleme. Und das ist etwas, was wir nicht so gerne hören. Wir wollen gerne hören, dass wir gute Menschen sind, dass wir nett sind, dass Gott sich über uns freut, weil wir so tolle Sachen machen. Und es kränkt uns, es kränkt unser Ego. Aber die Heilung beginnt genau da, wo wir lernen, mit dieser Wahrheit umzugehen. Und damit komme ich so ein bisschen zur zweiten Frage. Wie kann das sein, dass wenn man sich selbst verleugnet, also wenn man, selber stirbt, wenn man seine Interessen hinter die Gottes anstellt, dass daraus etwas Gutes, dass daraus Leben entspringt. Die Heilung beginnt da, wo wir lernen, mit dieser Wahrheit umzugehen. Denn es gibt genau für diese Menschen, die das verstanden haben, wie sie vor Gott dastehen, eine gute Botschaft, ein Evangelium. Und diese Botschaft, die zeigt uns, dass wir wertgeschätzt sind, obwohl wir nichts wert sind. Dass wir geliebt sind mit einer unglaublichen Liebe, obwohl es so viel Böses in uns drin ist und wir nicht liebenswert sind. Es ist eine Botschaft, die uns aufrichtet. Und diese Botschaft ist, dass dieser Gott, den wir unser Ego verdrängen wollen, dass der uns trotzdem liebt. Und zwar so sehr, dass er uns nachgegangen ist. So sehr, dass Jesus als Gottes Sohn in Menschgestalt sich eben nicht zum König krönen ließ, wie die Jünger das erwartet haben. Und wie sie es wollten, wie sie ja, diese Selbstverwirklichung irgendwie vorantreiben wollten von Jesus, sich das so gewünscht haben, sondern dass genau dieser große Gott sterben musste. Einen Tod, den er nicht verdient hat, sondern den wir verdient haben. Gott starb, und zwar Gott selbst. Gott starb, damit die Schuld, unser Versagen, gesühnt werden kann. Denn Schuld muss gesühnt werden. Wir haben einen gerechten Gott. Es kann nicht einfach sein, dass Gott da eben sagt, naja, das ist nicht so wichtig, zieh ich mal drüber. Nein, Gott ist gerecht, er muss bestrafen. Aber diese Strafe hat er selber getragen. Und darin liegt der Segen, den wir als Christen haben. Wir stehen in dieser Beziehung zu Gott. Wir dürfen dieses Geschenk annehmen. Wir dürfen uns von Gott lieben und wertschätzen lassen. Und wir dürfen ein Leben leben, das sich wirklich lohnt. Ein Leben, das, wie wir das auch gesungen haben, auch in der ersten Stunde, voller Fülle ist. Ich möchte euch eine kurze Anekdote erzählen oder vorlesen. Zu dem großen englischen Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon kam nach einer Predigt einmal ein junger Mann und sagte: Herr Prediger, Sie haben recht. Ich muss auch den Mann von Golgatha finden und ein Kind Gottes werden. Eines Tages werde ich mich bekehren. Eines Tages? Fragte Spurgeon. Nun ja, später. Später? Warum nicht heute? Da erklärte der junge Mann ein bisschen verlegen, naja, ich möchte ja selig werden, aber vorher möchte ich noch etwas vom Leben haben. Da lachte Spurgeon laut auf und sagte, junger Mann, Sie sind sehr anspruchslos. Dass Sie etwas vom Leben haben wollen, das wäre mir ja zu wenig. Ich will nicht etwas vom Leben haben, sondern das Leben. Und in meiner Bibel steht, und er schlug dann diese Stelle auf, und ich hoffe, dass sie jetzt auch da steht, Jesus spricht, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volles Genüge haben. Das steht in Johannes 10, Vers 10. Jesus spricht, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben sollen. Die Gesellschaft sagt uns, schöpfe deine Möglichkeiten aus und werde glücklicher. Habe etwas vom Leben. Die Bibel sagt, schöpfe aus Gottes Möglichkeiten und du wirst Leben im Überfluss haben. Was bedeutet das praktisch? Wie gehe ich jetzt mit meinen Gaben um? Und ich habe ja Gaben, Gott hat uns ja etwas geschenkt. Ich will euch ganz kurz Paulus zeigen, wie er seine Gaben, sage ich mal, eingesetzt hat oder wie er gelebt hat, was sein Wesen so ein bisschen war. In 2. Korinther gibt es diese eine Stelle, wo steht, dass Gott zu Paulus gesagt hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich, das sagt jetzt Paulus, daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hat irgendwie aufgehört, auf seine Stärken zu bauen, auf seine Gaben und Talente, sondern er hat angefangen zu sehen, wo er schwach ist und gelernt, Gottes Größe und Stärke darin zum Ausdruck zu bringen, weil er darauf vertraut, dass Gott all diese Schwachheiten füllen muss. Und ich glaube, dass es uns gut tut, an bestimmten Stellen uns immer mal wieder zu hinterfragen und bestimmte, sagen wir auch mal praktisch, ja, möchte ich jetzt einfach so ein paar praktische Hinweise geben, wie wir das irgendwie machen können, wie wir dahin kommen, dass wir uns nicht selber die Krone aufsetzen, sondern dass wir uns immer wieder hinterfragen und Gott an erste Stelle setzen. Das Erste, richte deinen Fokus aus. Ganz am Anfang, könnt ihr euch noch erinnern, Jesus hat Petrus ziemlich hart angefahren und ihm gesagt, Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Wenn du dein Leben planst, wie gehst du das an? Sagst du dir, okay, ich will Frau, Haus, Auto und dann kommt Gott? Oder sagst du dir, ich will mit meinem Leben Gott dienen. Ich will, dass er die Ehre bekommt. Wie funktioniert das? Wie kann ich meine Ehe so leben? Wie kann ich mein Auto so benutzen? Mein Haus so pflegen, dass es Gott ehrt? Und ich glaube, uns fällt das unglaublich schwer, diesen Fokus immer wieder beizubehalten. Mir persönlich geht das genauso. Man arbeitet, kommt nach Hause und man arbeitet, kommt wieder nach Hause. Aber diesen Fokus, ich lebe für Gott, ich möchte, dass ich auf Arbeit, dass ich in der Gemeinde, dass ich in meiner Ehe, im Umgang mit dem, was ich von Gott bekommen habe, Gott Ehre machen, ich möchte ihn da irgendwie verkündigen. Diesen Fokus ausgerichtet zu behalten, ist echt nicht einfach. Im Vater Unser lesen wir ganz am Anfang, Vater Unser im Himmel, und die erste Bitte ist, geheiligt werde dein Name, die zweite, dein Reich komme, und die dritte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der Fokus, den Jesus den Jüngern vorschlägt, so sollen sie beten. Und ihr kennt wahrscheinlich auch diesen Vers, wo steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und dann wird uns alles andere zufallen. Also wenn wir nicht nach der Selbstverwirklichung leben sollen, sondern in der Nachfolge Jesu, lasst uns versuchen, diesen Fokus beizubehalten und uns immer wieder zu fragen, lebe ich für mich selbst oder lebe ich, damit Christus geehrt wird, dass ich ihm diene? Denn darin steckt tatsächlich Leben. Das Zweite, das ist so eine Kuchenform, lass dich formen, und zwar an sein Bild. Meine Frau liest gerade ein Buch, das ist ziemlich interessant ist. Da geht es so ein bisschen um die Frage, wie auch um die Frage der Identität von Frauen. Und da wird das so beides so ein bisschen beleuchtet, die vom Mann und die von der Frau. Und die sind halt unterschiedlich. Also Gott hat beide in seinem Bild geschaffen, so steht es in der Bibel. Aber trotzdem als Mann und als Frau. Und wenn wir in 1. Mose 3 lesen, wo Satan ansetzt, also dieser Fluch, der dann über uns Menschen kommt, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, dann lesen wir sehr deutlich, wo eigentlich unsere Aufgaben liegen oder wo Gott eigentlich möchte, dass wir sein Ebenbild sind. Was wir aber durch diesen Fluch, durch die Sünde in unserem Leben irgendwie nicht mehr so gut hinbekommen. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, die Frauen, bei denen, die sollten halt Wehen bekommen, also Schmerzen bei der Geburt. Die Frau und auch der Name Eva, der ersten Frau dieser Welt, hieß Leben oder Mutter allen Lebens. Das ist das, was Gott von einer Frau sich wieder vorstellt, dass sie jemand ist, der Leben in diese Welt bringt. Und ich übersetze das mal für mich so ein bisschen auch Schönheit. Also wenn du eine Bude als Kerl dir einrichtest, sieht das nicht nach Leben aus. Aber wenn eine Frau da ist und ein paar Blumen reinstellt, dann ist da wirklich Leben. Wenn da Farben reinkommen. Nur Männer in Schlips und Krawatte und schwarzen Jackett oder so, da ist eine Messe zum Beispiel ziemlich trübe. Aber wenn dann die Frauen kommen mit ihren bunten Kleidern, und dann wird da Leben, entsteht da Leben. Das ist das, was Gott, glaube ich, von einer Frau in erster Linie, das ist sein Bild, das ist, wie Gott sich in einer Frau zeigen möchte, als schöner Gott. Und den Männern wird gesagt, dass sie hart arbeiten müssen. Also Gott, was Gott eigentlich vom Mann möchte, und was er sich von einem Mann vorgestellt hat, dass er Stärke in diese Welt bringt. Und uns Männern fällt das oft sehr, sehr schwer. Wie auch in 1. Mose 3 steht, dass es ein Fluch ist, dass wir hart arbeiten müssen, dass das, was wir anfangen, irgendwie auch wieder zerrinnt. Und wir eigentlich immer und immer wieder dabei und uns bemühen müssen. Männer, lasst uns stark sein, Frauen, seid schön. Und lass dich so formen, dass du Gott dadurch Ehre machen kannst, dass du sein Bild auf dieser Welt widerspiegelst. Und das Dritte, genau, lass dich führen. Ich finde es ziemlich spannend, wenn man sich anguckt, wie in der Bibel Menschen an ihren Job gekommen sind. Und das ist manchmal sehr unterschiedlich. Es gibt Begebenheiten in der Bibel, wo extra steht, also zum Beispiel beim Bau der Stiftshütte oder beim Tempel, da hat Gott explizit Leute ausgewählt, die es handwerklich richtig drauf hatten. Oder auch, wenn Gott wollte, dass im Tempel Musik gemacht wurde, dann hat er das ganz sicher nicht jemandem gegeben, der keine Noten lesen kann und der kein Rhythmusgefühl hat und der keinen geraden Ton rauskriegt, sondern hat Leute eingesetzt, die das konnten. Auf der anderen Seite ist die Bibel voll von Leuten, die einen Auftrag bekommen, für den sie eigentlich gar nicht geeignet sind. Mose zum Beispiel ist für mich immer wieder so ein total krasses Beispiel. Mose ist ein Mörder. Schlicht und ergreifend. Und als Gott ihn mit 80 in seinen Dienst ruft, da hat Mose jede Menge Ausreden, warum er bloß nicht das Volk führen soll. Er kann nicht reden, er ist zu schwach und die Leute werden nicht auf ihn hören. Aber Gott interessiert das alles gar nicht. Gott weiß, wer er ist. Und trotzdem beruft er ihn in seinen Dienst. Oder Gideon. Man könnte ja denken, na, irgendwie hätte sich doch jemand suchen können, der ein bisschen mutiger ist, oder? Aber Gideon war ängstlich, musste immer wieder aufs Neue. Gott hat ihn trotzdem berufen. Petrus, ein Mann, der schnell mit dem Mund war, nannte er Fels, aber irgendwie in den wichtigen Momenten hat er oft auch gepatzt. Er hat Jesus verleugnet, im ziemlich großen Stil. Gott kann deine Gaben benutzen. Aber er kann auch genau das Gegenteil tun. Es ist gut, glaube ich, seine Gaben zu kennen. Aber es ist gut, glaube ich, auch, dass andere das in einer Gemeinde sehen. Ich möchte euch ganz kurz in Apostelgeschichte 6, da gibt es so eine Situation, wo Menschen auch in einen Aufgabenbereich gestellt werden. Und da sieht man so ein bisschen das Prinzip, wie sowas ablaufen kann. Da sieht man als erstes, da war eine Aufgabe. Da war ein Problem aufgetreten. Witwen und Waisen, die haben irgendwie nicht mehr, die wurden einfach übersehen. Und die Ältesten konnten sich aber nicht mehr so richtig darum kümmern, weil die viel zu tun hatten. Die mussten halt, wie steht es da, beten und am Wort Gottes arbeiten. Und darum gab es eine Aufgabe und dann haben sie diese Initiative ergriffen und dann wurde sozusagen gefragt, Leute, wir brauchen Leute, die diesen Dienst tun. Und was waren die Kriterien? Da steht gutes Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Das waren die drei Sachen. Da wurde jetzt nicht gefragt, wer kann am besten dienen oder wer hat jetzt die besondere Gabe dazu, sondern einfach Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen haben, die sich formen lassen haben, die dieses Bild von Jesus ausstrahlten. Und dann war die Gemeinde hatte überhaupt kein Problem damit, dann kam es dazu, dass sie in den Dienst gestellt wurden. Sie wurden dann gesegnet und fertig war die Sache. Und ich glaube, dass es bei uns in der Gemeinde auch so sein darf, dass du, lass dich formen in dieses Bild, was Gott uns vermittelt, wie wir sein sollen, dürfen. Und Gott möchte uns dahin immer wieder helfen, das zu werden. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo Gott dich als Werkzeug gebrauchen wird, in deinem Alltag, aber auch vielleicht in der Gemeinde. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, also richte deinen Fokus aus, versuch dich, lass uns versuchen, uns immer wieder zu hinterfragen, lebe ich mein eigenes Leben nach meinen eigenen Träumen, nach meinen eigenen Wünschen oder ist es mir ein Anliegen, dass Gott an erster Stelle steht? Und das Zweite, lasst uns formen. Wir werden nicht von heute auf morgen der perfekte Christ sein, das werden wir nie sein. Und trotzdem dürfen wir uns langsam in dem Wissen, dass Gott uns liebt, dass er uns führt, dass er uns wertschätzt, dürfen wir uns von ihm verändern lassen. Und dann lass dich führen. Du musst nicht all deine Gaben immer sofort gleich einsetzen, sondern es kann sein, dass Gott vielleicht ganz andere Sachen mit dir vorhat. Mein beliebtes Beispiel ist immer, die Kinderstunde. Das Letzte, was ich gemacht hätte, mich in die Kinderstunde setzen zu lassen, weil ich mit Kindern eigentlich nicht so gut umgehen kann. Mir fällt das schwer. Für mich ist es wirklich schwerer, Kinderstunde zu machen, weil ich einfach nicht weiß, oft nicht, wie ich am besten das formuliere und wie ich Kindern das überhaupt beibringen kann und ob die Kinder mich überhaupt so richtig verstehen, als eine Jugendstunde zu machen oder auch mal hier vorne zu stehen. Da bin ich manchmal sogar viel, viel ruhiger. Aber eine Kinderstunde macht mich echt manchmal richtig krank. Aber trotzdem ist es das, was Gott oft von mir will, dass ich eben nicht in der Power etwas mache, sondern mich davon Gott beraten lasse. Ich habe in meinem Jackett, wenn ich so auf Messe bin oder auch bei Meetings auf der Arbeit oder so, habe ich zwei verschiedene, Visitenkarten. Und und stellt uns immer wieder die Frage, mit welcher Visitenkarte wir durchs Leben laufen. Das erste, da steht so mein Name drauf und was ich für einen Beruf gemacht habe und in welchem Firma ich arbeite und einfach so meine, ich halt, ne? Also in meiner vollen Selbstverwirklichungs, keine Ahnung, Ausprägung. Ich als Studierter sozusagen. Und das zweite, da steht einfach nur drauf, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft gibt. Und es ist ein Unterschied, wie wir durchs Leben gehen, ob wir unsere Titel verteidigen und uns das wichtig ist, dass wir eine gute Ausbildung haben und darauf pochen und selbst verwirklichen oder wir einfach dadurch leben, dass wir von Christus Kraft bekommen. Und ich bin immer und sehr, sehr oft darauf angewiesen, das merke ich auch, dass diese Karte mit alles kann ich durch Christus der Wahrheit entspricht. Ich brauche Gott, egal wie viel ich studiert habe und egal wie Gott mich vielleicht auch begabt hat an bestimmten Stellen. Ich wünsche uns allen sehr, dass dieser eine Wunsch von Johannes dem Täufer in unseren Herzen Raum gewinnt. Er hat das einmal sehr passend formuliert. Er muss wachsen, also Gott muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und damit sind keine körperlichen Abmaße gemeint, sondern da geht es um uns, um unsere Identität, um unsere eigenen Wünsche und eigenen Ziele. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen.